HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner. Willkommen an Bord.
Clean Diesel, Clean Diesel. Clean Diesel, Clean Diesel. That's the power of German engineering.
Meine Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht.
Ich und mein Diesel, wir haben es immer noch geschafft. Mit weiter Kraft.
Über illegal oder nicht habe ich nicht nachgedacht. Aber es war etwas unmoralisch.
Es wurde betrogen und gelogen. Und dass man da misstrauisch wird, das liegt wirklich nicht an der Politik, das liegt an der Automobilindustrie.
Ich und mein Diesel kommen immer wieder an.
Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, hier muss wegen Betrug ermittelt werden. Nee, hat das Gericht gesagt. Wir reden sogar über gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug.
Ich und mein Diesel, wir haben's immer noch geschafft, mit weiter Kraft.
Also ich ärgere mich, dass es eigentlich nur noch Profitgier gibt und dass man sich auf ein gutes deutsches Unternehmen, was VW ja eigentlich mal war, nicht mehr verlassen kann.
Dass einer den anderen deckt. Es gibt nicht, dass einer nicht wusste.
Normalerweise müsste VW noch einen Orden kriegen, dass man die ganze Welt so lange bescheißen kann.
Ich und mein Diesel kommen immer wieder an.
Mal ehrlich, das war schon eine Meisterleistung deutscher Ingenieure. Da erfinden sie eine Motorsteuerung, die erkennt, und zwar ohne Kameras oder sonstigen Schnickschnack, wenn sich ein Dieselauto auf dem Prüfstand befindet. Dann wird die Abgasreinigung voll aktiviert, das Auto scheint absolut sauber zu sein, ein Vorbild geradezu. Sobald dasselbe Auto dann aber im normalen Straßenverkehr unterwegs ist, merkt diese Software das ebenfalls. Dann wird die Abgasreinigung weitgehend abgeschaltet und ein Vielfaches an Dreck kommt aus dem Auspuff. Diese Betrugsmasche bei einigen Modellen von Volkswagen war technisch raffiniert, um die strengen Umweltauflagen in den USA scheinbar erfüllen zu können. Trotzdem flog sie auf und VW hatte sein Dieselgate. Das war 2015. Seit wenigen Tagen nun stehen einige der Verantwortlichen in Braunschweig vor Gericht, Corona-bedingt in der Stadthalle. Dort sollen sie Fragen beantworten. Wie konnte es sein, dass so eine Manipulation vom Management offenbar wissentlich in Kauf genommen wurde? Wird das schlechte Gewissen dabei einfach abgeschaltet, wie damals bei der Abgasreinigung? Oder haben die wirklich alle nichts gewusst? Wir schauen uns diesen Fall nochmal genau an. Und wir wollen wissen, warum das so oder so ähnlich auch bei anderen Skandalen in der Wirtschaft so gelaufen ist. VW und Co. Abschalteinrichtung für das Gewissen? Fragezeichen. So haben wir die Ausgabe heute genannt. Der Prozess in Braunschweig hat gerade erst begonnen. Bis zu einem Urteil könnte es Jahre dauern. Vielleicht geht's auch viel schneller, das ist noch offen. Klar ist allerdings, dass dieser Skandal schon Menschen ins Gefängnis gebracht hat. Oliver Schmidt hat als Manager von VW in den USA gearbeitet. Er wurde damals losgeschickt im Auftrag von Volkswagen, um mit den Behörden in den USA zu reden. Er sollte erklären, warum das vielleicht doch nicht so schlimm ist mit der Abgasmanipulation. Auf einmal allerdings war sein Name in den Fernsehnachrichten.
Oliver Schmidt was arrested this weekend.
Oliver Schmidt wird zum Jahreswechsel 2016-2017 am Flughafen von Miami verhaftet. Auf dem Rückweg aus seinem Florida-Urlaub.
Ich hab's noch bis zur Toilette geschafft. Ich hab's auch noch geschafft, die Hose wieder hochzuziehen. Und dann stürmten halt 5 FBI-Beamte und 3 Flughafenpolizisten in die Toilette und haben mich da festgenommen.
Es habe ein paar Tage gedauert, bis er realisiert habe, was passiert war und warum.
Ich habe natürlich erst gedacht, das ist ein Fehler und ich gehörte ja gar nicht dazu und was weiß ich nicht alles.
Seine Rolle im VW-Diesel-Skandal beschreibt Oliver Schmidt heute wie folgt.
Ich habe mit Regierungsangestellten geredet. Ich habe mit denen, sagen wir es mal vorsichtig, so geredet, wie man es nicht hätte tun sollen. Und ich habe mich vorher nicht über die Konsequenzen informiert.
Der heute 52-Jährige war mehrere Jahre Leiter des VW-Umweltbüros in den USA. Im Interview mit dem NDR behauptet der Ex-VW-Manager, er habe im Sommer 2015 von VW den Auftrag erhalten, mit den US-Umweltbehörden zu verhandeln. Dabei sollte er bestimmte Worte nicht verwenden.
Und es gab dann schon Gespräche, wo mir halt gesagt wurde, was ich da so zu sagen habe. Und ich würde sagen, das war wie so ein Trichter, das wurde immer enger. Es gab ein Skript, was ich sagen sollte, was ich nicht sagen sollte. Unter anderem sollte ich halt dieses Wort Defeat Device nicht sagen.
Das Wort beschreibt die illegale Testerkennung, die in den VW Dieselfahrzeugen verbaut war. Eine Softwarefunktion zur Abgasbehandlung. VW will sich zu Einzelfällen wie Oliver Schmidt nicht äußern. Der sagt, die Anweisungen seien in einer Runde mit leitenden Managern und der Rechtsabteilung besprochen worden. In den USA trifft Oliver Schmidt unter anderem Alberto Ayala von der US-Umweltbehörde CARB. Die beiden hatten bis dahin ein sehr gutes Verhältnis.
Schmidt hat bis zum Schluss sehr konstruktiv gewirkt und wollte helfen, eine Lösung zu finden. Ich bin nicht mehr sicher, ab welchem Punkt er nicht mehr ehrlich war. Und am Ende hätten wir das schneller erledigen können, uns eine Menge Arbeit und Ärger sparen können, wenn sie gleich die Wahrheit gesagt hätten.
Innerhalb von 48 Stunden nach seiner Verhaftung hat Schmidt seine erste Kautionsanhörung.
Da sagte der Staatsanwalt nur was von lebenslang. Sag ich, na, das ist ja schon mal ganz schön lang, so lebenslang.
Am Ende bekommt er 7 Jahre. 3 davon sitzt er in den USA, in rund einem Dutzend Gefängnissen.
Da waren wir in einer Zelle, die war, ich würde mal sagen, vielleicht so 50, 60 Quadratmeter groß. Da waren wir mit 32 Leuten, waren also 16 Stockbetten. Und wenn du dich bewegen wolltest, konntest du um die Esstische laufen, die in der Mitte standen. Und so eine Seite war offen, da waren dann die Toiletten und die Duschen. Die waren aber auch nicht baulich abgetrennt. Wir haben dann da selber aus alten Bettlaken Vorhänge gebaut, damit man ein bisschen Privatsphäre auf Toilette und Dusche hatte.
Alberto Ayala hat das Schicksal Schmidts verfolgt. Für ihn hat Schmidt damals eine Funktion ausgeübt im Namen von VW.
Wir alle treffen Entscheidungen und er hat sich wissentlich dafür entschieden, mich anzulügen. Wir alle spielen eine Rolle als Profis, aber wir haben auch ein Privatleben und Familie und Träume. Gesetze zu brechen ist das eine, aber zu sehen, was ihm passiert ist, das andere. Für mich ist das ein guter Hinweis, nie eine bestimmte Linie zu überschreiten.
Im vergangenen Jahr wurde Oliver Schmidt in die JVA Uelzen überstellt. Seit Januar ist er auf Bewährung frei. VW hat ihm gekündigt.
Jennifer Lange über den ehemaligen Volkswagen-Manager Oliver Schmidt. Über seine Geschichte hat er lange nicht gesprochen in der Öffentlichkeit. In einer Dokumentation vom Norddeutschen Rundfunk tut er es nun doch. Winterkorn und seine Ingenieure, so heißt diese Doku, zu finden in der ARD-Mediathek. Gibt's übrigens auch als Podcast. Daraus stammen auch die Ausschnitte, die wir gerade gehört haben. Oliver Schmidt ist allerdings der Einzige, der sich da vor die Kamera getraut hat. Die anderen Ingenieure oder Führungskräfte bei VW haben zwar auch mit dem Team vom NDR gesprochen, sie wollten sich aber nicht zu erkennen geben und deswegen werden ihre Aussagen in dieser Fernsehdoku von Schauspielern nachgesprochen. Beteiligt an der Dokumentation ist auch Christine Adelhardt vom NDR. Sie ist dort stellvertretende Leiterin der investigativen Recherche. Einen schönen guten Tag nach Hamburg.
Schönen guten Tag.
Was sagt uns das, wenn sich vor der Kamera nur dieser eine Mann äußert und alle anderen nicht erkannt werden wollen?
Also ich fand es von Herrn Schmidt schon sehr mutig, sich offen vor die Kamera zu setzen. Er hat seine Gefängnisstrafe zwar abgesessen, aber ihm wurde gekündigt von VW. Er befindet sich da auch in Rechtsstreitigkeiten mit VW. Er gilt hierzulande wegen des Skandals auch für die Staatsanwaltschaft als Beschuldigter. Da will man sich auch nicht selber belasten. Also fand ich sehr mutig, dass er das ganz offen getan hat. Und bei den anderen, mit denen wir sprechen konnten, fand ich es auch sehr mutig und auch nachvollziehbar, dass sie nicht offen und mit Gesicht und Stimme zu sehen sein wollten. Auch da gibt es diverse Abhängigkeiten, die man berücksichtigen muss. Und dann ist es ja auch immer so, wenn man mit Journalisten spricht, man muss sich drauf verlassen, gehen die mit der Information wirklich sensibel und sorgsam um, können die dafür wirklich garantieren, dass ich nicht erkennbar bin und mir nachher daraus Nachteile erwachsen. Also ich war sehr froh, dass die uns dieses sehr große Vertrauen entgegengebracht haben, sonst wäre dieser Blick hinter die Kulissen so nicht möglich gewesen.
Also da geht es eher um persönliche Ängste oder auch ganz konkrete Sorgen dieser Menschen und jetzt weniger darum, das alles vertuschen zu wollen?
Ja, würde ich auf alle Fälle sagen. Vertuschen, nein, das merkt man ja auch in den Gesprächen. Die Personen, mit denen wir reden konnten, waren da sehr offen. Denen konnte man auch alle Fragen stellen. Es gibt eben verschiedene Sichtweisen und das wird ja in der Dokumentation und auch in dem Podcast deutlich. Die einen erzählen die Geschichte so und die anderen eben anders.
Wie kam es denn dazu, gerade weil Sie ja so tiefe Einblicke hatten, hat sich da ja auch ein Bild ergeben, denke ich. Wie kam es dazu, dass so eine Manipulation oder auch Betrug offenbar als normal angesehen wurde im Konzern, von einigen zumindest?
Ich fand es ganz interessant. Ich habe mir das am Anfang auch so vorgestellt. Dachte, ja, da setzen sich ein paar Ingenieure zusammen, stecken die Köpfe zusammen und sagen, haha, wie können wir jetzt am besten betrügen? So, glaube ich, ist es tatsächlich dann gar nicht gewesen. Ich nehme das den Personen schon ab, dass die sagen, Betrug in diesem strafrechtlichen Sinne hatten wir damals nicht im Kopf. Das war nicht okay, das wussten wir schon. Aber dass das strafrechtliche Konsequenzen hat, war weit jenseits dessen, was sie sich vorstellen konnten. Vielleicht führt dazu ein bisschen die Tatsache, dass das so branchenübliche Tricksereien sind, wenn man es mal vorsichtig formulieren möchte, die irgendwie ein bisschen üblich waren, wo jeder versucht, das Beste rauszuholen. Der Test muss halt bestanden werden, damit mein Auto zugelassen wird. Da gibt es aber auch Spielräume rechts und links, die maximal auszudehnen, ist quasi geübte Praxis und ja, Abgas. Also es gibt Wichtigeres in einem Ingenieursleben, glaube ich.
Um nochmal auf den Titel unserer Sendung heute zu kommen, gab es da so eine Art Abschalteinrichtung für schlechtes Gewissen?
Naja, wahrscheinlich mit Abschalteinrichtungen bei Gewissen und bei Stickoxiden. Die haben eins gemeinsam, sie funktionieren halt dann nicht ganz 100%. Am Ende kommt doch was raus, es stinkt ein bisschen und ist unangenehm.
Ja, es gab also, ja auch Kritiker im Konzern selbst, nicht wahr?
Genau, das ist die eine Seite der Ingenieure, die sagen, naja, also das war uns schon klar, dass das nicht so ganz in Ordnung ist. Deswegen haben wir das auch immer unseren jeweiligen Chefs gesagt und auf mögliche Gefahren hingewiesen. Aber wir haben immer grünes Licht bekommen. Und wenn man mit Vorgesetzten spricht, die erzählen die Geschichte eben anders und sagen, ja, also so genau hat mir das jetzt wirklich keiner gesagt. Wenn jemand gesagt hat, hallo, wir betrügen hier, dann wäre ich der Erste gewesen, der Stopp gesagt hat. Jetzt kann man sich aussuchen, lügen die einen, lügen die anderen, sagen vielleicht beide die halbe Wahrheit. Das ist für mich noch nicht geklärt.
Vielleicht erfahren wir da ja mehr in diesem Prozess. Was erwarten Sie denn von dieser Veranstaltung in Braunschweig? Es ist ja eine Riesengeschichte.
Ja, also ich finde das schon spannend. Es gibt ja Prozessbeteiligte jetzt im Rahmen dieses ersten Prozesses, zum Beispiel den Markenvorstand, Herr Neusser, der hat sich noch nie öffentlich eingelassen zu den Vorwürfen, die ihm gemacht werden. Bei dem letzten Prozesstag hat ja einer der angeklagten Ingenieure ihn auch sehr belastet und hat gesagt, Moment mal, ich war mehrfach bei dir, ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass das heikel werden könnte, du hast mich weggeschickt und hast gesagt, naja, wird schon passen. Also da muss der sich ja dazu verhalten und sagen, wie hat er die Situation wahrgenommen, ist da wirklich jemand gekommen und hat so eindeutig gewarnt, das kann doch spannend werden.
Sagt Christine Adelhardt vom Norddeutschen Rundfunk. Die hat über den VW-Skandal mit ihrem Team eine ausführliche Dokumentation gemacht. Sie heißt Winterkorn und seine Ingenieure, in der ARD-Mediathek und als mehrteiliger Audiopodcast auch in der Audiothek zu finden. Das Auto hat's heutzutage ohnehin schwer, so an sich. Hat nicht nur mit dem VW-Skandal zu tun, sondern auch mit dem Klimawandel bis hin zur Frage, ob wir unsere Innenstädte nicht von Autos befreien sollten. Es gab allerdings Zeiten in den 30er Jahren etwa, da war unser Verhältnis zum Auto deutlich entspannter. Damals wurden die rollenden Räder sogar besungen.
Rollende Räder, rauschender Klang, lockt uns hinaus in die Weite. Hei, wie blitzt der Wagen so blank, freier, befreit sind wir heute. Rollende Räder, rauschender Klang, füllt mit Entzücken die Brust. Hei, wie blitzt der Wagen so blank, kraftvoll und siegesbewusst. Immer nur weiter schön ist die Welt, will sie im Frühlingsland schauen. Unter dem sonnigen Himmel zelt, gleit ich durch Wälder und Auen. Sause mein Auto, sause geschwind, macht uns so glücklich und reich. Sitzt an dem Lenkrad ein Menschenkind, fühlt es den Göttern sich gleich.
Rollende Räder, rauschender Klang, lockt uns hinaus in die Weite. Hey, wie blinkt der Wagen so lang? Drei Jahre frei sind wir heute. Rollende Räder, rauschender Klang, füllt mich mit Entzücken
die Brust. Ei, wie blitzen der Wagen so blau, kraftvoll und siegesgewusst, siegesgewusst.
Das Auto als Versprechen der grenzenlosen Freiheit, anno 1932. Heutzutage drohen einigen Managern bei Volkswagen Gefängnisstrafen nach dem Skandal um manipulierte Abgaswerte. Deswegen heißt der Tag heute VW und Co. Abschalteinrichtung für das Gewissen. In der vergangenen Woche ist der große Prozess losgegangen zum VW-Skandal. Unsere Reporterin Annette Deutzkens war am ersten Verhandlungstag dabei in Braunschweig. Ihr Bericht zeigt, wenn alles so läuft, wie sich die Staatsanwaltschaft das gedacht hat, dann wird in diesem Verfahren alles aufgearbeitet und es werden auch Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Wie gesagt, wenn denn alles so läuft.
Als Oberstaatsanwältin Elke Hoppenwort die Anklage vorträgt, wird schnell klar, dieser große VW-Strafprozess könnte tatsächlich kleinteilig und langwierig werden. Akribisch hat die Staatsanwaltschaft zusammengetragen, wer bei VW im Zusammenhang mit dem Dieselskandal wann was wusste und wie es zu dem millionenfachen Betrug kommen konnte. Gerichtssprecher Stefan Bauer-Schade.
Der Vorwurf des Betrugs geht dahin, dass sowohl den Behörden als auch den Abnehmern, also Händlern, Verbrauchern, Zwischenhändlern, dass denen mitgeteilt worden ist, dass der Pkw, den ihr bekommt, der entspricht tatsächlich allen gesetzlichen Voraussetzungen, die aufgestellt worden sind. Tatsächlich soll das nicht der Fall gewesen sein.
Den vier angeklagten ehemaligen VW-Managern wirft die Staatsanwaltschaft vor, den Betrug gewerbsmäßig und als Mitglied einer Bande begangen zu haben. Sie sollen die verbotene Software für die Dieselfahrzeuge mitentwickelt oder ihren Fortbestand nicht verhindert haben. Ihnen drohen bis zu 10 Jahre Haft. Das Verfahren gegen Ex-VW-Chef Winterkorn wurde von dem Prozess abgetrennt. Aus gesundheitlichen Gründen muss er sich erst zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft findet das nicht richtig und hat gegen die Abtrennung Beschwerde vor dem Oberlandesgericht Braunschweig eingereicht, erklärt Oberstaatsanwalt Klaus Zier.
Es ist natürlich unbefriedigend, weil wir schon erstrebt haben, auch Herrn Winterkorn als damaligen die Verantwortung tragenden Vorstandsvorsitzenden mit hier auf der Anklagebank zu sehen. Und die Frage, ob nun diese Abtrennung berechtigt ist, sprich wir von einer dauerhaften Verhandlungsunfähigkeit von Herrn Winterkorn sprechen können, das halten wir schon für sehr fraglich.
Auch von Seiten der Verteidigung gibt es Protest, Winterkorn müsse zwingend bei dem Verfahren dabei sein. Nicht der einzige Punkt, den die Verteidiger kritisieren. Die ganze Verhandlung müsse ausgesetzt werden, sagt Annette Voges, Anwältin des Angeklagten Heinz-Jakob Neusser, ehemaliger Markenvorstand von VW. Die Ermittlungen seien noch gar nicht abgeschlossen.
Ich habe sowas in einem großen Strafverfahren noch nicht erlebt. Wobei man auch sagen muss, dieses Verfahren ist sicher auch besonders komplex, schon klar. Aber dass man so viele offene Ermittlungsansätze noch hat und trotzdem die Hauptverhandlung beginnen will, das ist, glaube ich, wirklich einmalig in der Geschichte des deutschen Strafprozesses.
An 133 Tagen soll bis 2023 verhandelt werden, wenn der Prozess nicht doch noch ausgesetzt oder abgebrochen wird. 6 Jahre nach dem Bekanntwerden des Dieselskandals dauert die strafrechtliche Aufarbeitung also erst einmal weiter an.
So also ist dieser Prozess gestartet in der vergangenen Woche. Gestern gab es den zweiten Verhandlungstag und dabei hat einer der Angeklagten dem ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn Vorwürfe gemacht und auch einem anderen ehemaligen Vorstand. Der Mann sagt, er habe schon im Jahr 2012 einen Manager bei Volkswagen hingewiesen darauf, dass es diese Täuschungssoftware gibt in bestimmten Dieselmotoren. Als Antwort sei dann sinngemäß gekommen: Gehen Sie wieder an die Arbeit und vernichten Sie alle Unterlagen über diesen Vorgang. Später gab es dann auch angeblich Regieanweisungen, so wurde das genannt, und zwar aus der Chefetage, um die Behörden in die Irre zu führen. Bevor wir jetzt in die Versuchung kommen, immer nur über Volkswagen zu reden, schauen wir in die Geschichte der Skandale bei anderen Unternehmen in Deutschland. Da ging es nicht um Abgase, aber ansonsten erinnert doch einiges an diesen Fall Volkswagen. Professor Hartmut Berghoff ist Direktor des Instituts für Wirtschaft und Sozialgeschichte an der Universität in Göttingen. Er hat sich vor allem intensiv mit dem Schmiergeldskandal bei Siemens beschäftigt. Schönen guten Tag, Herr Professor Berghoff.
Ja, schönen guten Tag, Herr Wagner.
Siemens hat jahrelang Bestechungsgelder gezahlt, um Aufträge aus dem Ausland zu bekommen. Wie ist das damals abgelaufen?
Ja, das ist im Jahr 2006 und 2007 an das Licht der Öffentlichkeit gekommen durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in München. Und da gab es eben sozusagen verschiedene Modelle, also ganz einfach, man packt Geld in den Koffer und übergibt das irgendwie in einer dunklen Stunde oder dann etwas ausgefeilter durch Scheinfirmen, die in der Karibik irgendwo beheimatet sind und durch Buchungen, die man nachher praktisch nicht mehr nachvollziehen kann.
Mhm. Ist ja sehr abenteuerlich mit Geldkoffern. Aber es muss ja jedem klar gewesen sein, damals bei Siemens. Ich meine, da muss ich kein Jurist sein, um zu wissen, dass Bestechung illegal ist. Warum war das damals trotzdem Alltag im Siemens-Konzern?
Also zunächst muss man mal sagen, dass Bestechung im Ausland lange legal war. Und zwar bis um das Jahr 2000. Danach wurde das dann strafbar. Also das heißt, man hatte schon so eine Kultur etabliert und das war sozusagen die gängige Geschäftspraxis. Und die Kunden erwarteten auch diese Zahlungen. Insofern war es ganz schwierig für die Leute umzustellen. Also das betraf dann ja erst sozusagen die Fälle ab 2000, 2001. Und da lief eben diese Bestechungspraxis erstmal weiter wie bisher. Und da hatte man das im Grunde genommen nicht wirklich verarbeitet, dass sich die Rechtsgrundlage verändert hatte.
Das haben Sie schön gesagt, man hat es nicht wirklich wahrgenommen. Das ist doch aber total naiv. Ich meine, wir reden hier über ein großes deutsches Unternehmen, wo Leute sitzen, die möglicherweise wissen, was sie tun.
Naja, es ging immer darum, Arbeitsplätze zu sichern, Aufträge zu sichern. Und das waren dann durchaus Leute, die meinten, sie tun dem Unternehmen was Gutes.
Ja, das ist, glaube ich, worauf wir nochmal schauen sollten. Wie haben die das vor sich selbst und vor den anderen gerechtfertigt?
Ja, genau so. Also eigentlich eine soziale Tat. Sie haben auch, was interessant ist, es gibt ganz wenig Fälle, wo Mitarbeiter irgendwie in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Wenn sie einen Geldkoffer haben, können sie auch mal 10.000 Euro rausnehmen. Merkt keiner. Aber das ist eigentlich nicht passiert. Das waren eigentlich ganz ehrliche Menschen, die sozusagen das Gefühl hatten, sie machen wirklich was Gutes fürs Unternehmen, für ihre Kollegen und sie sichern Arbeitsplätze.
Hat da auch das Argument eine Rolle gespielt? Alle anderen, also unsere Konkurrenz, die macht es auch. Wenn wir das nicht machen, bekommen wir keine Aufträge mehr und dann kostet das vielleicht Arbeitsplätze.
Ja, absolut. Das Argument habe ich sehr, sehr häufig gehört und es ist auch, muss man leider sagen, auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Sehen Sie da Parallelen zum Dieselskandal bei Volkswagen?
Ja, auf jeden Fall. Weil das, was wir jetzt in dem Prozess sehen, ist ja ein bekanntes Schwarze-Peter-Spiel. Diejenigen, die oben, ganz oben in der Hierarchie sitzen, im Vorstand, sagen, das haben die Leute da unten gemacht und ich konnte das gar nicht wissen. Und diejenigen, die weiter unten sind, sagen, naja, da gab es von oben eine Anweisung und ich hatte so eine Art Befehlsnotstand. Und da es fast nie schriftliche Aufzeichnungen gibt, weil alles mündlich lief, kann man das eigentlich auch dann nicht wirklich beweisen, wer die Verantwortung letztlich trägt. Und wir haben ja in Deutschland auch kein Unternehmensstrafrecht. Das heißt, das Unternehmen als solches kann nur zivilrechtlich belangt werden, nicht aber strafrechtlich. Das heißt, man muss bei jedem Manager einzeln sein Delikt, seine Verantwortung nachweisen. Und das ist unglaublich schwierig.
Und dieses, ich schieb dem anderen oder der anderen die Verantwortung zu, das wird möglicherweise vor Gericht jetzt irgendwie aufgearbeitet. Aber war das bei Siemens ähnlich? Also, ja, dass da auch absolut. Die Chefetage gesagt hat, wir wussten da nichts von?
Absolut, das haben genau so wurde das gesagt. Und das war dann, ja, das gab sehr viele Kontroversen. Es gab eben auch relativ kleine Zirkel, die dann wirklich operativ mit diesen Dingen befasst waren. Da hieß es zunächst vom Vorstand, das ist eine kriminelle Bande. Das ist sozusagen Leute, die wir überhaupt nicht kennen. Und ja, also sozusagen, die haben dann natürlich gesagt, dass das von ganz oben kam, diese Anweisung, aber das war eben nie richtig nachzuvollziehen. Und deswegen gab es auch keine Verurteilung in strafrechtlicher Hinsicht. Also zivilrechtlich, also Siemens musste eine Rekordstrafe bezahlen. Es gab noch nie so eine hohe Strafe, 1,6 Milliarden Dollar zusammen. Das war dann Rekord zu der Zeit. Aber das betraf eben sozusagen Schadensersatz und Geldbußen, aber das war nicht strafrechtlich. Also es ist niemand länger ins Gefängnis gekommen.
Wenn wir über die Aufarbeitung dieser Fälle reden, dann fällt ja auf, dass gerade beim Fall VW ein Manager in den USA am Flughafen sofort festgenommen wurde. Der wurde auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Mhm. Also greifen die USA da generell härter durch als wir in Deutschland?
Ja, absolut. Also die Wirtschaftskriminalität wird mit aller Härte und vergleichbar mit anderen Formen der Kriminalität geahndet, was ich auch für angemessen halte. Und es ist ja auch so, dass wir uns in Deutschland jetzt langsam schrittweise auch in diese Richtung bewegen. Also es wird auch härter. Vielleicht ein Beispiel dazu auch aus der Geschichte. Es gab schon mal einen Abgasskandal bei VW 1974. Mhm. Da wurde auch gegen den Clean Air Act verstoßen. Da gab es so Temperatursensoren, die man eingebaut hat, ohne dass man das bei der Zulassung angegeben hatte. Damals kam VW noch mit einer Strafe von $120.000 davon. Das war Peanuts. Hm. Und es hat sich seitdem total verändert. Also es geht jetzt richtig, die Leute gehen ins Gefängnis, die Strafen gehen in die Hunderte von Millionen. Das ist ein völlig anderes Umfeld jetzt geworden.
Wäre das ja sinnvoll, das hier in Deutschland auch so heftig oder so hart zu handhaben?
Auf jeden Fall. Die Abschreckung ist ja momentan noch sehr, sehr gering. Und wir haben, also ich kenne ganz wenig Fälle nur, wo Manager in Haft sind wegen solcher Dinge. Man kommt ja meistens mit Bewährungsstrafen davon. Also die Abschreckung ist noch sehr gering. Also man sollte da sicherlich, aber die Justiz ist schon auf dem Weg.
Die Einschätzung von Professor Hartmut Berghoff, Fachmann für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität in Göttingen. Haben Sie vielen Dank. Und jetzt wird es bei uns wieder Zeit für ein wenig Automobilromantik.
Ins Auto gehört eine schöne Frau, dann läuft umso besser der Wagen. So wichtig wie Brennstoff ist eine Frau, das kann ich als Fachmann schon sagen. Denn fährt man allein durch die Einsamkeit, dann mobst man sich fürchterlich. Dagegen vergeht wie im Flug die Zeit, hat man eine Frau neben sich. Ich bin ein Vertreter, selbst unter Zwang kann ich meinen Mund niemals halten. Doch ich kann mich auch nicht kilometerlang nur mit mir ganz allein unterhalten. Es macht kein Vergnügen, trotz Sonnenschein und 30% Provision. Ins Auto gehört eine Frau hinein, denn sonst wär's mir zum Monoton.
Dieses Lied von Hans Sönker beweist, schon in den 30er Jahren war es offenbar originell, in ein Lied über Autos das Geräusch einer Hupe mit einzubauen. Auf der Suche nach dem Moment, ab dem etwas in einem Unternehmen so schief läuft, dass dort selbst illegale Dinge als beinahe normal erscheinen, haben wir bislang auf einzelne Unternehmen geschaut. Volkswagen, Siemens. Die Liste hätten wir noch erweitern können. Damit wäre aber nicht viel gewonnen. Der Mechanismus ist im Prinzip immer der gleiche. Deswegen betrachten wir jetzt einen Fall, in dem nicht nur eine einzige Firma etwas brachial falsch gemacht hat, sondern eine ganze Branche. Das Ergebnis kennen wir als die Finanzkrise. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer erinnert daran, wie damals 2008 das weltweite Finanzsystem beinahe zusammengebrochen wäre.
Montag, 10. September 2008.
Die Finanzwelt schaut auf Lehman-Chef Richard Fuld, einen der bestbezahlten Banker der Wall Street mit dem Spitznamen Gorilla. Fuld ist bekannt für sein aggressives Auftreten, doch an diesem Tag gibt er sich fast kleinlaut. Er räumt ein, dass seine Bank in diesem Quartal fast 4 Milliarden Dollar Verlust machen wird. Zum ersten Mal stehen Gerüchte um eine mögliche Pleite von Lehman im Raum. Anleger verlieren das Vertrauen in die Bank. Sie verkaufen Lehman-Aktien im großen Stil. Viele Amerikaner haben sich Geld für Wohnungen und Häuser geliehen, konnten sich diese Kredite aber gar nicht leisten. Sie können die monatlichen Raten nicht zahlen. Die Kredite fallen reihenweise aus. Und das brockt vielen Banken wie auch Lehman Brothers Verluste ein. Das trifft die Finanzwelt wie ein Tsunami, wird Richard Fuld später vor dem US-Kongress aussagen.
Like many other financial institutions, Lehman Brothers got caught in this financial tsunami.
Welche Dimensionen das Ganze am Ende haben könnte, ahnen auch diesseits des Atlantiks schon manche Banker. Etwa Josef Ackermann, damals Chef der Deutschen Bank.
Ein Kollaps einer Bank dieser Größenordnung würde eine weitere Welle von Verwerfungen nach sich ziehen und damit auch von weiteren Verlusten und Abschreibungen bei wahrscheinlich allen Banken.
Freitag, 12. September.
Die Politik greift ein. Am Abend lädt der US-amerikanische Finanzminister Henry Paulson ein in die New Yorker Zentralbank. Seine Gäste, die Finanzgrößen der Wall Street, außer Lehman-Chef Fould. Es gibt nur einen Punkt auf der Tagesordnung, den Absturz von Lehman Brothers zu verhindern. Damals immerhin die viertgrößte Investmentbank der USA. Nachdem die US-Regierung schon mehrere Finanzinstitute gestützt hat, steht man nun aber unter Druck, kein weiteres Geld mehr auszugeben. Finanzminister Paulson.
I never once considered that it was appropriate.
Es kam mir nicht einmal in den Sinn, dass es angemessen sei, Lehman Brothers mit Steuergeldern zu retten.
Das Wochenende, 13. und 14. September.
Was the most dramatic weekend in Wall Street history. Lehman Brothers files.
Politiker, Zentralbanker und Banker ringen darum, einen Käufer für Lehman zu finden. Nur so kann die Pleite noch abgewendet werden. In Betracht kommen die Bank of America und die britische Bank Barclays. Doch einer nach dem anderen springt ab.
Montag, 15. September.
Alle Verkaufsbemühungen scheitern und die Tagesschau vermeldet an diesem Tag:
Die Finanzkrise in den USA hat sich dramatisch zugespitzt. Eine der größten Banken des Landes, Lehman Brothers, ist zusammengebrochen.
Die Bank galt bisher als too big to fail, zu groß, um unterzugehen. Dass sie der US-amerikanische Staat trotzdem hat fallen lassen, hatten viele auch hierzulande nie für möglich gehalten. Trotzdem ist der damalige deutsche Finanzminister Peer Steinbrück erst einmal überzeugt.
Die USA sind der Ursprung der Krise und sie sind der Schwerpunkt der Krise. Es ist nicht Europa und es ist nicht die Bundesrepublik Deutschland.
Ein fundamentaler Irrtum, wie sich später herausstellt.
Soweit der Bericht von Ursula Mayer. Und haben Sie es gemerkt, da war am Anfang, als das bei uns in Deutschland bekannt wurde, in der Tagesschau noch von den Lehman Brothers die Rede, was zu Deutsch so viel heißt wie die Laienbrüder. War natürlich nicht ganz richtig ausgesprochen, aber lässt ja vielleicht auch tief blicken. Stefan Wolf hat das damals alles miterlebt, unser Reporter im ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Schönen guten Tag dorthin.
Guten Tag.
Bei Volkswagen wussten die Ingenieure, was sie tun, und einige im Management müssen es auch gewusst haben. Wie war das in der Finanzkrise, die ja dann auch deutsche Banken erfasst hat? Wussten da alle auch, was sie tun?
Erstmal wusste man schon, was man tat, denn es ging ja eigentlich lediglich darum, großzügig Kredite in der Bevölkerung zu verteilen, damit die Immobilien kaufen konnten. Und solange die Zinsen niedrig waren, ging das eben gut. Nur das Problem war eben, es wurde so viel Kreditgeschäft gemacht, dass man nicht mehr wusste, wohin mit den Krediten. Und dann hat man die einfach aus der Bilanz rausgenommen, um wieder Platz zu haben für neue Kredite. Und das hat sich dann Zug um Zug hochgeschaukelt.
Der Auslöser für diese Krise waren dann ja auch bestimmte Finanzprodukte, die aus diesen Krediten dann irgendwie entstanden sind, die aber offenbar so kompliziert waren, dass selbst diejenigen, die damit täglich gearbeitet haben, wohl das nicht vollumfänglich durchblickt haben. Was waren das für Produkte?
Ja, das waren sogenannte kreditbesicherte Anleihen. Das klingt eigentlich so, als könnte man das auch seiner Großmutter anvertrauen. Aber da steht natürlich sehr viel mehr dahinter. Diese Anleihen haben sich zusammengesetzt aus vielen verschiedenen Krediten. Und diese Kreditpakete, die wurden dann eben an den Finanzmärkten gehandelt. Man hat da sogenannte Swaps gehandelt, also die Zinsunterschiede zwischen diesen Anleihen. Und hat dann eben auch diese Zinspapiere immer komplizierter zusammengesetzt, ohne letztendlich dann am Schluss zu wissen, was nun genau drin ist. Denn es war so, dass man auch nicht nur einzelne Kreditpakete dann auf verschiedene Papiere verteilt hat, sondern sogar verschiedene Kredite noch gestückelt hat. Die fanden sich dann in anderen Papieren wieder, in unterschiedlichen.
Und die Idee dahinter war, wir streuen das Risiko so breit, wir managen das irgendwie, dass es am Ende gar kein Risiko mehr gibt?
Genau das. Es ging darum, dass man diese niedrigen Zinsen so möglichst sorgenfrei wie möglich handelt. Aber natürlich waren da einige faule Eier im Korb. Und die hat man dann natürlich so gut wie möglich versteckt, indem man einfach das so gemacht hat, dass man bestbesicherte Kredite genommen hat, ganz nach oben. Die hat man ins Schaufenster gestellt und unten waberte dann so eine undefinierbare Brühe, die man dann eigentlich auch gar nicht mehr wissen wollte, was da drin war. Aber es sah von außen schick aus und man hat es schön gehandelt.
Ich habe da wieder das Bild von dem Auto. Auto vor mir, schön poliert, aber aus dem Auspuff kommt halt leider doch zu viel an Schadstoffen raus. Aber steckt in dieser Haltung, die Sie gerade beschrieben haben, nicht auch viel Überheblichkeit drin, nach dem Motto, wir wissen es halt einfach besser, uns kann nichts passieren?
Das steckt natürlich dahinter, denn letztendlich, wenn man eben den Beitrag gehört hat, der Chef der Lehman Brothers hatte den Spitznamen Gorilla. Die erfolgreichsten Händler an der Wall Street, die bezeichnen sich nicht als erfolgreichste Händler der Wall Street, sondern als Masters of the Universe. Und dann weiß man schon, was ungefähr dahinter gesteckt hat. Natürlich hat man gedacht, man kommt damit durch, dass man diese Papiere einfach so lange handelt, bis diese problematischen Kredite, die sich eben auch darin versteckt haben, bis die dann eben quasi verschwunden sind, weggehandelt. Und an der Wall Street gab es übrigens dann auch dieses schöne geflügelte Wort, dass man gesagt hat, und wenn alle Stricke reißen, dann verkaufen wir das Zeug halt den Deutschen.
Das ist ja sehr charmant. Warum hat es dann doch nicht mehr funktioniert am Ende, das ganze System?
Ja, man muss sich diese Papiere so vorstellen, man kann natürlich alles Mögliche in hochglänzendes Bonbonpapier einwickeln. Und das funktioniert so lange gut, man hat einen florierenden Bonbonhandel, bis einer auf die Idee kommt, mal so ein Bonbon zu kosten. Und genau das ist passiert. Und der hat dann mal in so ein Kreditpaket reingestochen. Das ist ihm um die Ohren geflogen. Und daraufhin haben dann die Banken den Handel untereinander mit diesen Papieren Schlag auf Schlag eingestellt. Man sprach da vom Tag, als die Märkte eingefroren sind. Und das ging dann so weit, dass man dieses Misstrauen so weit getrieben hat, dass es nicht mal mehr darum ging, diese Papiere untereinander zu handeln. Nein, dann haben die Banken einfach auch aufgehört, sich untereinander Geld zu leihen. Und als dieser Markt auch noch eingefroren ist, dann war es eigentlich fast schon vorbei. Da stand dann das Finanzsystem kurz vor der Kernschmelze.
Wir versuchen ja immer herauszufinden heute, wie es Menschen in Unternehmen oder sonst wo geben kann, die zu so einer Haltung kommen, ich weiß zwar, dass das schief läuft oder falsch ist, ich mache es aber trotzdem, weil ich denke, es ist notwendig. War das auch so ein Mechanismus bei dieser Krise?
Na, als allererstes war man ja in dieser Zeit äußerst niedriger Zinsen der Jäger des verlorenen Zinses. Also man hat versucht, möglichst noch Geschäft aufrechtzuerhalten, solange das ging. Natürlich hat man dann auch gehofft, dass es gut geht und ist dann hat sich auch auf der richtigen Seite gewähnt, als es dann darum ging, einzelne Banken zu retten. Die Lehman Brothers waren ja nur der Höhepunkt dieser Finanzkrise. Vorher haben schon jede Menge anderer US-Banken den Kollaps erlitten, auch so große wie zum Beispiel Bear Stearns. Die wurden aber dann noch von der Notenbank gerettet bzw. von anderen Banken übernommen. Und mit dieser Überheblichkeit ausgestattet ließ es sich natürlich weiter handeln, weil das Ganze, dieses Bewusstsein, naja, wenn es schief geht, dann werden wir aufgekauft, dann werden wir alle gerettet. Das führt natürlich zu einer gewissen Überheblichkeit und zu einer gewissen Leichtsinnigkeit.
Die Einschätzung von Stefan Wolf, unserem Börsenreporter. Vielen Dank dafür. Wir haben gesprochen über die Psychologie hinter der Finanzkrise 2008, wo eine ganze Branche der Meinung war, oder zumindest große Teile davon, das wird schon alles gut gehen und wir machen das Richtige. Und jetzt raten Sie mal, wie das nächste Lied über das Auto beginnt, aus den 30er Jahren. Exakt, mit einer...
Jeder bessere Mann schafft ein Auto sich an, denn das ist doch der höchste Schick. Und so tat ich es auch, stotternd wie es der Brauch. Und jetzt fühle ich das wahre Glück. Ich fahre in meiner kleinen Limousine sonntags ins Grüne mit der Marie. Oh, 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 oh. Am Sonntag kann ich unter grünen Bäumen wunderbar träumen mit der Marie. Du, 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 du. Ich sitze selbst am Steuer und ich fahre mit einer Hand. Die andere Hand, die hält Marie, so sausen wir durchs Land. Ich fahr mit meiner kleinen Limousine sonntags ins Grüne mit der Marie. Wenn das Geld dazu langt, dann wird richtig getankt und wir fahren mit 80 raus. Manchmal steht er auch still, weil er plötzlich nicht will. Na, dann packen wir eben die Stullen aus. Ich fahr mit meiner kleinen Limousine sonntags ins Grüne mit der Marie. Aha, aha. Aha, am Sonntag kann ich unter grünen Bäumen wunderbar träumen mit der Marie. Ich sitze selbst am Steuer und ich fahr mit einer Hand. Die andere Hand, die hält Marie, so sausen wir durchs Land. Ich fahr mit einer kleinen Limousine sonntags ins Grüne mit der Marie.
Die Hupe als musikalisches Stilmittel. VW und Co. Abschalteinrichtung für das Gewissen. Darum geht's bei uns heute in HR2 der Tag. Immer verbunden mit der Frage, wie konnte es so weit kommen? Denn zunächst mal erscheint das ja vollkommen unlogisch. Da rennt ein Unternehmen, in diesem Fall VW, mit Vollgas hinein in einen Skandal, der viel Geld kostet und auch viel Vertrauen. Und vorher hat keiner laut genug Stopp gerufen oder es wollte schlicht niemand hören. Ob das vielleicht auch mit der Natur von uns Menschen zu tun hat, ob unsere Gesellschaft in gewisser Weise auch so funktioniert, darüber reden wir gleich. Allerdings liefert auch dieser VW-Prozess in Braunschweig schon erste Anhaltspunkte. Neben den vier Managern und dem ehemaligen Volkswagen-Chef Winterkorn geht's noch um viel mehr, erklärt unsere Reporterin Jennifer Lange.
Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen knapp 100 Beschuldigte. Einige von ihnen schildern die Arbeitsweise im Konzern damals so.
Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich nichts gemacht habe, beziehungsweise dass das, was ich gemacht habe und komisch fand, auch immer weiter an Chefs eskaliert habe, die das dann auch wiederum getan haben. Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen.
Der Managementtrainerin Sabine Askodum fällt zu diesem Verhalten ein Spruch aus dem Militär ein. Melden macht frei.
Ich hab's gesagt, das Gewehr schießt schief. Und damit, wenn ich das nach oben gemeldet habe, dann habe ich keine Verantwortung mehr.
Während die Ingenieure behaupten, sie hätten ihre Vorgesetzten gewarnt, behaupten diese, sie seien über die Manipulationssoftware nicht informiert worden.
Wenn mir da jemand von einer Manipulation berichtet hätte, dann hätte ich mich gefragt, was das für das Unternehmen und für mich persönlich in meiner Verantwortung bedeutet. Wenn mir das jemand 3 Jahre vorher vorgetragen hätte, dass wir da tricksen, betrügen, Gesetze brechen, den hätte ich stramm stehen lassen.
Das geht aus Akten und E-Mails hervor, die der NDR einsehen konnte. Zur Unternehmenskultur bei VW gehören damals auch die sogenannten Statusblätter. Grün hieß, ein Projekt läuft gut, rot, es gibt Probleme.
Und je höher diese Ampel kommt in der Hierarchie, also dieser Status in der Hierarchie gezeigt wird, desto schöner wird die Welt, also das heißt, es wird immer grüner. Also man hat schon Angst, so eine rote Ampel zu schalten,
sagt einer der Beschuldigten, der anonym bleiben möchte. Die VW-Vorständin für Integrität und Recht, Hiltrud Werner, betont, heute sei die Kommunikationskultur bei VW anders.
Ich glaube schon, dass Mitarbeiter heute deutlich ehrlicher ihren Projektstatus oder auch Probleme, die sie in ihrer täglichen Arbeit haben, ansprechen. Angstfrei über ein oder mehrere Hierarchiestufen hinweg.
Damals sei es schwieriger gewesen, Chefs offen zu kritisieren. Viele seien auch weniger nahbar gewesen als heute, wiesen Verantwortung einfach von sich.
Ich will davon gar nichts wissen. Das war mein Vorgänger. Damit habe ich nichts zu tun.
Das kennt auch Trainerin Sabine Askodom aus ihrem Coaching-Alltag.
Es gibt in Unternehmen ein böses Wort über Manager und das heißt Teflon-Manager. Es bleibt nichts hängen. Die entscheiden was und dann waren sie es nicht. Das ist das Gegenteil von Führung. Weil Führung bedeutet Verantwortung und das ist das Abstreifen von Verantwortung.
VW-Vorständin Hiltrud Werner unterstreicht, dass sich seit dem Auffliegen des Dieselskandals viel geändert habe.
Wir haben eine neue Diskussionskultur, eine neue Fehlerkultur, eine neue Offenheit. Wir haben deutlich weniger Machtdistanz zwischen den einzelnen Hierarchien. Ein Dieselskandal 2.0 kann bei Volkswagen nicht nochmal passieren.
Als Vorständin für Integrität und Recht war Hiltrud Werner maßgeblich an der Aufarbeitung des Dieselskandals im Konzern beteiligt. Ihr Vertrag läuft Ende Januar kommenden Jahres aus. Ob es bei VW auch zukünftig einen extra Vorstandsposten für Integrität und Recht geben wird, ist fraglich.
Da hat sich also einiges getan im VW-Konzern. So einen Dieselskandal werde es nicht mehr geben, sagt der VW-Konzern. Stefan Kühl ist Professor für Soziologie an der Universität in Bielefeld. Er berät auch Unternehmen und Organisationen, wie die gute und sinnvolle Strukturen schaffen können. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Brauchbare Illegalität – vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen. Schönen guten Tag, Herr Professor Kühl.
Hallo, Herr Wagner.
Würden Sie denn auch sagen, nein, sowas kann nie wieder passieren?
Ich glaube, das wünschen sich alle Organisationen, dass sowas nicht vorkommt. Aber es spricht sehr viel dafür, dass diese Regelabweichungen, Gesetzesbrüche immer zu Organisationen mit dazugehören werden. Und meine Vermutung ist, dass in jedem Großkonzern mindestens 10, 20 regelmäßige Regelverletzungen zu finden sind, die die Dimension des Volkswagen-Skandals bekommen kann.
von denen wir halt nichts erfahren.
Genau, also das zeichnet brauchbare Illegalität, also diese alltäglichen Regelabweichungen aus, dass die nicht öffentlich bekannt sind und dass die häufig in so einem leichten Tabubereich innerhalb der Organisation ablaufen und deswegen auch kein systematisches Risikomanagement in Bezug auf diese Regelabweichung stattfindet.
Diese Zahl, also 10 bis 20 ähnliche Regelverstöße in einem Unternehmen und wir erfahren nichts davon, das lässt mich etwas ernüchtert zurück. Hat das vielleicht damit zu tun, dass bei uns Menschen, bei uns in der Gesellschaft einfach schon drin ist, dass wir Menschen halt so agieren, dass wir uns nicht immer an Regeln und an Vorgaben halten?
Ja, ich würde es nicht unbedingt auf den Menschen beziehen, sondern auf Organisationen. Man kriegt in Organisationen Regeln nicht so ausgerichtet, dass sie für alle Situationen passen. Das heißt, es gehört zur Professionalität von Mitarbeitern dazu, ein genaues Gespür dafür zu haben, an welcher Stelle sie auch von Regeln abweichen können, mit begrenzten Risiken normalerweise. Aber wenn man lediglich Dienst nach Vorschrift machen würde, also das, was die Formalstruktur erlaubt, dann würde man eine Organisation blockieren. Dienst nach Vorschrift ist die effektivste Streikform, die wir in Organisationen kennen. Das heißt, es gehört zur Praxis eines jeden Mitarbeiters, einer jeder Mitarbeiterin, auch immer wieder an bestimmten Stellen Regeln sehr flexibel zu interpretieren, was häufig nichts anderes heißt, als gegen bestimmte formale Regeln auch zu verstoßen.
Naja gut, Regeln ist das eine. Also wenn ich jetzt über die Organisation von so einem Arbeitstag nachdenke oder Arbeitsabläufe, da kann ich natürlich mal was anderes ausprobieren und gegen gewisse Regeln verstoßen. Aber ich meine, hier reden wir über Gesetze.
Ja, das sicherlich den Unterschied muss man machen. Aber jedenfalls unsere Forschung zeigen, dass die Flexibilität in Bezug auf Regelverletzungen sowohl bei den internen Regeln der Organisation als auch bei den Gesetzen ganz ähnlich sind. Und die Übergänge sind fließend. Ich bringe ein Beispiel, wenn es um Arbeitszeiten geht. Also man hat eine begrenzte Arbeitszeit, die man aufgrund der Arbeitsschutzgesetzgebung im Unternehmen bleiben kann. Und gleichzeitig gibt es manchmal Aufträge, die es erfordern, länger zu arbeiten an einem Tag. Darf man aber nicht, ist verboten. Und wenn da was passiert, dann ist es auch gleich strafrechtlich relevant. Und das Interessante ist, dass aber natürlich trotzdem alle Mitarbeiter wissen, dass sie sich in manchen Situationen auschecken müssen, um dann trotzdem danach weiterzuarbeiten, wieder zurück in den Betrieb reinzugehen. Das heißt, wir haben hier es mit fließenden Übergängen zwischen den Regeln der Organisation und bestimmten Gesetzesvorgaben zu tun, die erstmal dazu führen, zu sagen, die Flexibilität und auch die Fähigkeit zum Umgang mit Regeln ist sowohl für die Gesetze als auch für die internen Regeln gleich.
Ist das vielleicht mit einem banalen Beispiel aus dem Alltag vergleichbar? Ich gehe über eine rote Ampel, weil nirgendwo ein Auto zu sehen ist und ich hab's eilig. Und ich weiß, eigentlich ist das nicht okay.
Ja, jedenfalls gibt es ein Gespür für die Häufigkeit, mit der diese brauchbare Illegalität stattfindet. Das ist ungefähr so wie im Straßenverkehr, wenn man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, dass man dann halt sehr, sehr flexibel interpretiert, was jetzt gerade noch eine rote Ampel ist oder ob da ein Parkplatz jetzt gerade zur Verfügung steht oder nicht. Das heißt, man ist normalerweise nicht so bescheuert und fährt mit 200 Stundenkilometer durch die Innenstadt und das jeden Tag. Aber es gibt halt in diesen Graubereichen eine große Bereitschaft, an Grenzen zu gehen und auch kontrolliert über Grenzen hinweg. So, und das ist das Gleiche auch in Organisationen.
Da packe ich Sie jetzt mal als Soziologe. Wenn jetzt jeder und jede diese Regeln für sich so interpretiert, das kann ja auch sein, dass das individuell für mich total logisch, sinnvoll und auch irgendwie folgenlos erscheint. Aber wenn das jeder und jede macht, dann gibt es ein Einfallstor für ein Verhalten, das der Gesellschaft insgesamt doch schadet. Oder auch der Umwelt, wem auch immer.
Ja, der Clou bei den Regelabweichungen ist, dass wenn so eine Regelabweichung bekannt wird, man nicht sagen kann, das machen ja alle so oder ich habe das ja immer schon so gemacht, sondern dass in dem Moment eben die formale Regel der Organisation oder das Gesetz gilt. Das heißt, wenn ich mit 20 Stundenkilometer zu schnell durch eine Innenstadt fahre und von der Polizei angehalten werde, dann kann ich ja nicht sagen, ich finde diese Regel blöde oder ich mache das doch immer so, sondern ich muss dann sagen, oh, das tut mir aber ganz furchtbar leid, ich akzeptiere, dass Sie da jetzt gerade eine Regel durchsetzen und man geht in eine Art mehr Culpa-Haltung. Also es kommt nicht wieder vor, es tut mir leid. Und diese Reaktion, die beobachten wir eben auch in Organisationen. In dem Moment, wo denn so eine Regelabweichung skandalisiert wird, können die ja nicht sagen, ach, das ist uns doch egal oder Gesetze interessieren uns nicht, sondern sie müssen sagen, das ist eine Ausnahme gewesen, das kommt nie wieder vor, wir haben gelernt, wir haben entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Und in dem Moment findet ja letztlich eine Restabilisierung des Regelsystems statt, nämlich dass alle zwar von der Regel abweichen, aber wenn sie dann ertappt werden, sagen, dass es ihnen leid tut und auch eine Strafe für sich in Kauf nehmen.
Das habe ich verstanden. Also dieser Selbstregulierungsmechanismus, da lernt ja auch eine Gesellschaft. Aber gerade beim Beispiel Volkswagen ist der Schaden ja schon da. Es ist die Rede von etwa 30 Milliarden Euro, die Volkswagen an Prozesskosten zahlen musste, an Strafgeldern. Wir haben einen Schaden für die Umwelt, für die Autofahrerinnen und Autofahrer, die diese manipulierten Motoren in ihren Fahrzeugen haben. Da wäre es doch viel besser, wenn das nicht im Nachhinein reguliert werden würde, sondern dass jemand, der weiß, er macht etwas, was nicht in Ordnung ist, das einfach bleiben lässt, dann wäre auch der Schaden nicht entstanden.
Ja, man muss erstmal auseinanderhalten, für wen der Schaden entsteht. Also für die Umwelt wäre es vermutlich am besten, wenn gar keine Autos produziert werden würden. Und gleichzeitig bricht sich das aber zum Beispiel mit Wünschen nach Mobilität und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es, glaube ich, mit einer naiven Vorstellung zu tun, wenn wir davon ausgehen müssen, dass die Automobilkonzerne selbst dafür zuständig sind, welche Umweltstandards in der Gesellschaft existieren, sondern dafür gibt es die Politik, die eben Rahmenrichtlinien für die Unternehmen formuliert, an die sie sich auch zu halten haben. Und bei Volkswagen oder auch bei den anderen Automobilkonzernen ist es sicherlich so, dass sie jetzt im Nachhinein nicht sagen, ach, das war doch ziemlich cool, was wir da gemacht haben, die 30 Milliarden oder die 40 Milliarden haben sich gelohnt, sondern im Nachhinein ist die Betrachtungsweise, shit, das ist so richtig daneben gegangen. Das war richtig, richtig teuer für uns. Wäre besser gewesen, wenn es nicht passiert ist. Aber das ist wie mit allen Entscheidungen in Organisationen. Man kann sich auch verkalkulieren. Das hätte auch jetzt völlig rechtmäßig eine falsche Investitionsentscheidung gewesen sein. Und hier in dem Bereich ist es eben eine falsche Entscheidung in Bezug auf eine Regelabweichung gewesen, von der man ausgegangen ist, dass sie nicht bekannt wird.
Also genauer hinschauen, vielleicht mehr Kontrollen, damit sowas bekannt wird und damit andere Firmen oder überhaupt wir als Gesellschaft sehen, so etwas ist nicht in Ordnung. Ich verstehe das so, dass das so ein endloses Lernen ist, mit dem wir uns vielleicht irgendwie abfinden müssen?
Also ich glaube, was klar ist, ist, dass wir die Regelabweichung, auch Gesetzesbrüche in Organisationen nicht aus der Welt bekommen. Weil eben Regeln und auch Gesetze nie so genau spezifiziert sind, dass die Organisationen eins zu eins nach diesen funktionieren können. Das heißt, es gehört immer auch zu einer Professionalität in Organisationen mit dazu, zu wissen, bis zu einem welchen Grade man Regeln sehr, sehr flexibel interpretieren kann und wo man an bestimmten Stellen auch gegen Regeln und auch gegen staatliche Regeln verstoßen kann. Und was wir brauchen, ist aus meiner Sicht in Unternehmen, Verwaltungen, Ministerien, Armeen ein Gespür dafür, wo sind bestimmte Regelabweichungen dabei, die ein immens hohes Risiko für die Organisation beherbergen. Also wo sind die Momente, wo wir besser vielleicht nicht gegen bestimmte Gesetze verstoßen oder gegen bestimmte interne Vorgaben. Und das ist natürlich wichtig, da ein Risikomanagement zu haben. Und das Problem bei der brauchbaren Illegalität ist ja nicht so, dass Unternehmen eine Liste mit ihren Gesetzesverstößen haben, die dann systematisch vom Risikocontrolling durchgeschaut werden, ob das jetzt gerade noch akzeptabel ist oder nicht, sondern das befindet sich eher in so einem Tabubereich, wird nur in bestimmten Bereichen überhaupt kommuniziert, sodass das Risikomanagement da normalerweise nicht rankommt.
Stefan Kühl, Professor für Soziologie an der Universität in Bielefeld. Haben Sie vielen Dank. Das war HR2 der Tag. Heute mit Dirk Wagner zum Thema VW und Co. Abschalteinrichtung für das Gewissen. Und weil wir bislang hier nur Männer gehabt haben, die das Automobil besingen, weichen wir da jetzt auch mal von ab, und zwar in Form von Loni Heuser, die Autoballade.
Ist es, dass die Frau von heut beim Mann am allermeisten freut? Nicht Schönheit, Titel, eigener Herd, wie in vergangenen Tagen. Wer Auto fährt, ist Goldes wert. Die Liebe geht durch den Wagen. Auch ich hatte eines Tages genug und dachte mir, jetzt ist aus. Jetzt suchst du dir einen Stuck. Drum setzte ich eilig ins Morgenblatt folgendes Inserat. Junge Dame, Stromlinienformat, stark lackiert, sucht Herrn mit Auto und viel Betriebsstoff zu gemeinsamen Touren. Cabriolets bevorzugt. Und kaum, dass man die Zeilen las, gab auch die Männerwelt schon Gas. Schon kommt der Erste angebrummt. Lass hören, was er summelt. Komm in mein Auto, der Wagen ist gerade nicht neu. Ich habe ihn gefahren 7 Jahr und früher da lief er auch wunderbar. Doch jetzt ist er etwas schwach auf den Knien. Er frisst nur noch das Gnadenbenzin. Da rief ich empört, sie wollen mich wohl verkohlen. Die Karre ist ja aus dem Zeughaus gestohlen. Einen Hanno mag ich nicht, lieber fort mit Schaden. In deinem, das sind ja die Motten, Fiat die Got. Geh, lass ihn verschrotten. Doch was kommt dort von der Höhe? Das ist ein DKW, das ist ein ganz moderner Typ, mit Vorderadern trüb, das ist der richtige. Kleiner Stöber, fahr nach Helgoland, nimm mich mit, ich wär so furchtbar gern dein Gast. Dein Geplinker mit dem Winker hat mir angezeigt, dass dir mein Anstrich passt. Doch kaum ist der weg, dringt Geräusche an mein Ohr.